Ja, in Sachen Erwartungsmanagement ist eine Antrittsvorlesung sicher jetzt nicht das Einfachste. Ich bedanke mich jedenfalls sehr herzlich fürs zahlreiche Erscheinen, ganz besondere natürlich bei Rektor Merck, auch habe gesehen, der Vorsitzende des Unirats, Herr Speckerl, ist anwesend. Danke auch an Dekan Bank und an dich, Annette, für diese Einleitung, die, glaube ich, ja auch gleich gezeigt hat, ein schönes Beispiel für die Schattenseiten von zu viel digitaler Offenheit. Kann da gleich unglaublich viel über Menschen herausfinden. Und wenn man das dann neu arrangiert, kommen Dinge zum Vorschein, die einem selbst gar nicht bewusst waren. Die heutige Vorlesung markiert für mich auch ziemlich genau das einjährige Jubiläum hier an der Universität Innsbruck. Und ich darf wirklich sagen, dass ich mich sehr herzlich und nett aufgenommen gefühlt habe von Anfang an. Und das hat sich eigentlich nicht geändert. Und ich möchte mich auch dafür, für diese wirklich freundschaftliche Aufnahme und Offenheit wirklich auch meiner Kolleginnen und Kollegen, die auch größtenteils heute hier sind, bedanken. Jetzt möchte ich aber die Gelegenheit Ihrer geschätzten Anwesenheit aller hier nutzen und mich rund 60 Folien lang, keine Sorge, da ist sehr wenig Text drauf, dem Thema Organisation der Digitalität zwischen grenzenloser Offenheit und offener Exklusion widmen. Und zum Einstieg möchte ich starten mit einem Zitat aus dem Buch Kultur der Digitalität meines Kollegen Felix Stalder von der Kunsthochschule Zürich, an dessen Buchtitel ich auch bei meinem Vortragstitel Anleihen genommen habe. Er schreibt, dass erst heute, wo die Faszination für die Technologie abgeflaut ist und ihre Versprechungen hohl klingen, die Gesellschaft und Kultur in einem umfassenden Sinne von Digitalität geprägt sind. Und wie sehr Stalder damit recht hat, dass diese Faszination für digitale Technologien inzwischen etwas abgeflaut ist, möchte ich mit einem kurzen Blick zurück auf die Anfänge der Internet-Euphorie deutlich machen oder illustrieren. Eines der bekanntesten Dokumente in diesem Zusammenhang war die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace. John Perry Barlow hat diese Erklärung 1996 veröffentlicht. Wenn man das heute liest, wird einem eindrucksvoll bewusst, wie lange 20 Jahre in Internetzeit sind. Das sind mindestens 100 Jahre. Und ich möchte jetzt natürlich nicht die ganze Erklärung referieren, aber nur ein Beispiel daraus nehmen, das schon sehr deutlich zeigt, worauf man damals gehofft hat, 96. Barlow hat geschrieben, wir erschaffen eine Welt, in der jeder Einzelne an jedem Ort seine oder ihre Überzeugungen ausdrücken darf, wie individuell sie auch sind, ohne Angst davor, im Schweigen der Konformität aufgehen zu müssen. Ich zeige dieses Zitat keineswegs, um mich darüber lustig zu machen. Es soll nur die Vision, diese Vielfalt- und Gleichheitsutopie illustrieren, die mit dem Aufkommen neuer digitaler Technologien in Form des Internets verknüpft wurde. Und dieses Wir erschaffen eine Welt, das war durchaus wörtlich zu verstehen. Also noch bevor Barlow 96 diese Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace veröffentlicht hat, heute wird das Wort Cyber eigentlich nur noch im Kontext von Cybersecurity und Cyberabwehr verwendet. Schon lange davor wurde nämlich diese Welt, eigentlich diese digitale Welt, das Internet, wenn man so will, durchaus wirklich im wörtlichen Sinne erschaffen, nämlich im Zuge der am MIT, in dem Massachusetts Institute of Technology in den USA, begründeten Idee von freier Software, Software, die frei, nicht im Sinne von Freibier, sondern im Sinne von Redefreiheit frei ist, wie der Gründer der Free Software Foundation, Richard Stallman, nicht müde wird, bis heute zu betonen. Und diese freie Software, was Stallman damit meinte, mit diesem Begriff freier Software, waren vier Freiheiten, die mit dieser spezifischen Form von Software verbunden sind. Die Freiheit, das Programm zu jedem Zweck auszuführen, das Programm zu studieren und zu verändern, das Programm zu verbreiten, aber auch vor allem das Programm zu verändern, weiterzugeben und damit Nutzen für die Gemeinschaft zu stiften. Und Stallman hat diese Freiheit nicht nur postuliert, sondern hat eine Lizenz entwickelt, die diese Freiheiten nachhaltig schützt. Und er hat begonnen, ein freies Betriebssystem zu programmieren, das heute Teil des Betriebssystems Linux ist und das viele von Ihnen, die zum Beispiel ein Android-Handy haben, auch in ihrer Hosentasche mit sich herumtragen. Überhaupt kann man sagen, basiert das Internet, wie wir es heute kennen, zu einem großen Teil auf freier Software im Sinne dieser drei, vier Freiheiten, die ich hier aufgezählt habe, wenn man sich wundert, warum der bei 0 zu zählen begonnen hat, das machen Programmiererinnen und Programmierer so. Man kann sagen, welch visionärer Überschuss mit diesem Konzept von freier Software verbunden ist, lässt sich unter anderem auch am Beispiel der Linux-Version Ubuntu illustrieren. Ubuntu ist in Südafrika entstanden und der Name, er stammt aus der Sprache der Zulu, wird unter anderem, es gibt verschiedene Übersetzungen, übersetzt als universelles Band des Teilens, das alles Menschliche verbindet. Also da soll doch einer sagen, diese Hacker und Programmierer hätten keinen Sinn für Pathos. Aber gut, neben der für diese viele Menschen gar nicht so klaren Bedeutung von freier Software, man nutzt ein Android-Handy, ohne zu wissen, dass das irgendwie drinnen steckt. Es gibt auch noch andere Beispiele, wo heute kollaborativ digital eine Welt, man kann sagen im wahrsten Sinne des Wortes, erschaffen wird, die im Mainstream der Internetnutzerinnen und Nutzer von großer Bedeutung ist. Das bekannteste Beispiel, ich bin sicher, meine Studierenden nutzen es nicht, aber sonst alle, Wikipedia. Auf das Beispiel werde ich heute noch genauer eingehen im letzten Teil meines Vortrags. Aber auch die Wikipedia ist entstanden, viel später, 2001, mit denselben 4 Freiheiten im Hintergrund, die Richard Stallman für freie Software formuliert hat. Und sie ist auch zu Beginn verwirklicht worden mit Hilfe einer Lizenz, die ursprünglich entwickelt wurde für Handbücher von dieser freien Software. Und das zentrale Versprechen dieser Wikipedia ist eben, eine freie Enzyklopädie, eine Sammlung des Weltwissens zu schaffen, an der jede und jeder, also anyone, mitschreiben kann. Eine, würde ich sagen, sehr radikale Inklusionsutopie. Aber es ist nicht nur so im Bereich von digitalen Wissenssammlungen und Software, dass es derartige Formen von ja, sehr freier, offener Form der Mitwirkung gibt. Auch im politischen Bereich gibt es neue Formen politischen Engagements, wo auch jede und jeder, anyone, wenn man so will, mitmachen kann, ohne sich erkennen geben zu müssen. Stattdessen versammelt man sich unter einem Label, das hier ist das Symbol von Anonymous, und wird dort politisch tätig. Gerade aber auch am Beispiel von Anonymous wird schon deutlich, dass es auch noch eine ganz andere Erzählung rund um Digitalität gibt. Eine, die stärker von Angst getrieben ist. Also an Anonymous, da scheiden sich schon die Geister. Ist Anonymous jetzt eine soziale Bewegung, die für die Freiheit des Internets kämpft? Oder sind Anonymous eher gefährliche, anonyme Hacker, vor denen man Angst haben muss, dass sie einem die Webseite kaputt machen? Und ganz klar, die Angst steht nämlich im Vordergrund, wenn es darum geht, Magazine und Bücher zum Thema Internet und Digitalität zu verkaufen. Da wird vor dem Netz ohne Gesetz gewarnt. Und wenn nicht vor dem Internet als Ganzen gewarnt wird, dann wird bisweilen ein ganzes Sammelsurium an möglichen Gefahrenherden beschworen. Dann wird die Angst vor Hackern und Passwort-Phishing mit der Furcht vor Piraten und dem lästigen E-Mail-Spam in einen Topf geworfen, einmal umgerührt und dann die digitale Unterwelt beschworen. Allerdings ist es keineswegs so, würde ich sagen, dass alles, was als dunkel wahrgenommen wird, an der Digitalität im Verborgenen sich abspielt und in einer digitalen Unterwelt verortet werden kann. Gerade in jüngerer Zeit werden die Debatten um die Schattenseiten häufig rund um das Thema Hass im Netz, um Shitstorms und so weiter geführt. Und das spielt sich bisweilen nicht im Verborgenen ab. Also Zeitungen, hier ein Screenshot eines Forums von Zeit Online. Der Artikel geht natürlich um ein Thema, das feministische Aspekte behandelt. Da kommen dann die Redaktionen gar nicht nach mit dem Löschen von Beiträgen in den Kommentarbereichen. Und falls der Eindruck entstehen sollte, dass es sich bei den besonders ungustiösen Äußerungen vor allem um solche unter dem Deckmantel der Anonymität handeln würde, dem lässt sich mit Hilfe einer aktuellen Studie von Organisationsforschungskollegen wieder aus Zürich rund um Katja Rost entgegenhalten, dass es keineswegs so ist, dass dieser Hass nur anonym verbreitet wird. Rost und Kolleginnen haben an einer Studie anhand eines sehr großen Datensatzes gezeigt, dass paradoxerweise gerade nicht anonyme Individuen in einem großen Online-Forum, wo es die Möglichkeit gab, anonym oder mit Klarnamen zu kommentieren, dass gerade die nicht anonymen Kommentatoren sogar noch aggressiver waren in ihren Wortmeldungen. Sie erklären diesen Umstand damit, dass sie sagen, dass sich die Schimpfenden sehr im Recht fühlen und der Meinung sind, dass mit ihren Schimpfkanonaden sie eigentlich eine soziale Norm verteidigen, die von dem, den sie beschimpfen, verletzt worden ist. Und diese Verteidigung, die ist umso wirksamer, je stärker sie auch mit einer realen Person, einem Klarnamen verknüpft ist. Und letztes Beispiel für mit Digitalität verknüpften Ängsten sei auch noch auf die gerade in wirklich absolut jüngster Zeit mit Wörf geführte Debatte zum Thema Fake News, gefälschte Nachrichtenbeiträge verwiesen, die sich digital rasch verbreiten und denen auch Mitschuld an Polarisierung in der Politik oder dem Aufstieg des Rechtspopulismus zugeschrieben wird. Also was man so sagen kann, letztlich haben wir es, wenn wir von Digitalität sprechen, mit einem Nebeneinander von Euphorie und Angst zu tun. Und auch wenn die euphorischen Stimmen spätestens seit dem Platzen der ersten Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre etwas leiser und die Stimmen der Warner seither wohl etwas lauter geworden sind, so gibt es durchaus heute auch noch beide Erzählungen. Also wenn man heute auch die Wirtschaftsdebatte anhört, es gibt kaum einen Satz von einem Politiker, egal welcher Partei, der nicht sich darum bemüht, dass Startups im Digitalbereich gefördert werden sollen, und da ist auch durchaus was dran, glaube ich. Aber es geht also heute auch darum, einerseits die Chancen der Digitalität, der Digitalisierung zu nutzen und andererseits aber diese Ängste irgendwie in den Griff zu bekommen. Und eines der zentralen Argumente, das ich heute hier machen möchte, ist, dass beides, die Euphorie und die Angst, die mit Digitalität verbunden wird, letztlich in einer gewissen Form von Offenheit, zu einem großen Teil unterschiedlich organisierter Offenheit, Openness, wurzelt. Dank Internet und digitaler Technologien werden heute Stimmen gehört, gesehen oder sie entstehen überhaupt erst, die vorher nicht öffentlich präsent waren. Heute kann jeder und jede mit einem Computer oder Smartphone einen Blog-Eintrag wie hier oder ein Handyvideo an ein potenziell globales Publikum richten. Also ich würde sagen, nie waren unsere Gesellschaften derart offen für Veröffentlichungen. Aber es ist nicht nur die Öffentlichkeit oder die Offenheit für Veröffentlichungen jeder Art, es ist auch die algorithmisch vermittelte Verbreitung und die Verstärkung über Plattformen wie Twitter, wie Facebook, wie YouTube, die diese Offenheit noch einmal verstärkt. Und Facebook, Twitter sind in diesem Sinne eben gerade keine klassischen Medien. Sie sind verglichen mit diesen klassischen Medien, wo Redaktionen nach journalistischen Regeln und Praktiken entscheiden, radikal offene Plattformen, offen für eben Beiträge von jedem Einzelnen, von Individuen, aber auch offen für Dinge, die in herkömmlichen Medien keinen Platz finden. Das reicht eben von Katzenvideos auf der einen Seite bis hin zu Fake News und Hasskommentaren auf der anderen Seite. Also wenn man das ein bisschen systematisieren möchte, dann zeigt sich gerade ein Vergleich der Öffentlichkeitslogik, also dem Vergleich von Old Media und New Media, wenn man so will, welch grundlegender Wandel diese gesteigerte Offenheit, welche Logik dieser gesteigerten Offenheit zugrunde liegt. In der klassischen Medienlogik war es so, es gab zuerst eine Auswahl, einen Filter, zuerst eine Relevanzprüfung durch eine Redaktion, und erst wenn diese erste grundlegende Prüfung, was ist überhaupt wert, gedruckt zu werden, ja, was ist wert, in einer Nachrichtensendung vorzukommen, erst wenn diese Prüfung positiv erledigt war, dann wurde etwas veröffentlicht, und erst im Zuge der Rezeption dieser Veröffentlichungen entstand dann so etwas wie Öffentlichkeit. Bei New Media läuft die Logik komplett anders. Zu Beginn, am Anfang, steht die Veröffentlichung. Es wird sofort veröffentlicht. Ein Blog-Eintrag erscheint unmittelbar, ist öffentlich zugänglich. Es gibt keinen Filter von irgendeiner Redaktion oder einem Medienhaus oder einem Verlag. Danach wird diese Veröffentlichung, wenn sie überhaupt wahrgenommen wird, trifft ja nur auf einen kleinen Teil der Veröffentlichungen zu, aber da ist zum Beispiel, wer schriller ist, wird eher wahrgenommen, wird zitiert, wird geteilt, wird verlinkt, wird geliked, wird kommentiert. Und erst im Zuge dieser Verlinkung, dieser Kommentierung, dieser Zitierung, dieses Teilens, dieses Verlinkens, vermittelt über Algorithmen, das stellt eigentlich erst den Filter dar, und erst auf diese Weise entsteht dann Öffentlichkeit. Natürlich sind diese zwei Logiken nicht unabhängig voneinander, ja, sondern diese Logiken sind verknüpft. Häufig ist das, was kommentiert, zitiert, geliked wird, ein Artikel aus einem klassischen Medium, und umgekehrt, wenn etwas im Internet wirklich erfolgreich Aufmerksamkeit generiert hat, zum Beispiel ein Video von einem Katzenkopter, dann landet das irgendwann mal auch bei Spiegel Online in einem klassischen Medium. Was allerdings diese gesteigerte Offenheit über Plattformen, über die ich jetzt sehr viel gesprochen habe, auszeichnet, das ist natürlich eine gesteigerte Offenheit. Allerdings ist diese Offenheit nicht unbedingt das, was hauptsächlich intendiert ist. Sie ist bis zu einem gewissen Grad Nebenprodukt, Nebeneffekt dieser Plattformen, dieser neuen Technologien. Es geht also nicht in erster Linie darum, Offenheit herzustellen, obwohl natürlich die Folgen dieser Offenheit, diese Folgen dieser gesteigerten, dieser größeren Offenheit durchaus bewältigt, als Organisationsforscher würde ich sagen, gemanagt werden müssen. Das ist aber anders in jenen Fällen, die mich besonders interessieren und denen ich mich jetzt im Folgenden besonders widmen möchte. Denn der Ambivalenz von Offenheit zum Trotz, die ich jetzt versucht habe auch hier darzustellen, also als euphorisch oder angstmachend gleichermaßen, zum Trotz ist es dennoch so, dass wenn Organisationen verschiedenster Art heute damit konfrontiert sind mit digitalen Herausforderungen, digitalen Technologien und sich dann fragen, okay, aber auf welche Art und Weise soll ich mich dieser digitalen Herausforderung nähern? Wie soll ich dieser digitalen Herausforderung Herr werden? Dann ist das, was man wirklich beobachten kann, dass das Ideal, an dem man sich orientiert, das, was dieser Digitalität Richtung gibt, wenn man so will, dass das dennoch immer wieder ein Ideal von Offenheit ist. Ja, also, und zahlreiche Ansätze zur Organisation von Digitalität tragen deshalb auch Offenheit und Openness im Namen. Ja, also man könnte also sagen, das sind Ansätze, die die gesteigerte Offenheit nicht scheuen, sondern eher umarmen und organisieren wollen. Den Anfang macht auch in diesem Fall wieder etwas, was seit 1997, kurz nach Perry Barlows Unabhängigkeitserklärung, den Begriff freie Software abgelöst hat. Seitdem ist eigentlich nur von Open Source Software die Rede. Was den Vorteil hatte, man musste nicht immer ständig erklären, dass es um die Offenheit des Quellcodes und nicht so sehr um frei im Sinne von Redefreiheit geht, sondern gleichzeitig steht jetzt durch die Bezeichnung schon die Offenheit der Freiheit, der Zugang zum Quellcode im Vordergrund. Kurz darauf, heute wurde es ja schon angesprochen, auch in der Einleitung, hat sich in der Wissenschaft die Bezeichnung Open Access für jene Ansätze, für jede Bewegung, wenn man so will, durchgesetzt, die darauf pocht, öffentlich finanzierte Forschung an öffentlichen Universitäten auch möglichst offen öffentlich zugänglich zu machen. Deshalb ist es auch so, dass eine Universität wie die Universität Innsbruck sich eine Open Access Policy gibt, wo man versucht, das in geregelte Bahnen zu lenken, zu organisieren. Es wurde auch bereits angesprochen, ganz im Sinne der Einheit von Forschung und Lehre beschränkt sich dieses Offenheitsideal dann aber nicht nur auf die Forschungsergebnisse, sondern auch auf die Lehr- und Lernunterlagen. Ein Jahr später hat sich das Label Open Educational Resources, also offene Lehr- und Lernunterlagen, durchgesetzt für Praktiken, die sagen, man will Lernmaterial, das ohnehin an öffentlichen Einrichtungen erstellt wird, möglichst frei verwendbar unter einer offenen Lizenz digital zugänglich machen und auf diese Weise Lehre nicht nur transparenter, sondern vielleicht über den einfacheren Austausch von Lehrunterlagen auch besser machen. Und dann 2003 mit dem Bestseller von Henry Chesbrough und seinem Buch Open Innovation ist dann diese ganze Offenheitsbewegung auch wirklich, kann man so sagen, im Kernbereich der Betriebswirtschaftslehre angekommen. Dieses Offenheitsideal, Kerngedanke war jener, dass Unternehmen, um innovativ sein zu können, immer schon auf Wissen angewiesen waren, Wissen nutzen mussten, in Wissen, Knowledge suchen mussten, das außerhalb ihrer organisationalen Grenzen vorhanden war. Dass man das aber oft vielleicht sogar verschleiern wollte oder dass man da so getan hatte, als hätte man alles vielleicht auch von einem Genie-Ideal getrieben, alleine intern im geheimen Stübchen in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung ausgedacht. Das Neue bei Open Innovation war der Ansatz, diese Offenheit nicht nur hinzunehmen, sondern aktiv zu suchen, zu organisieren und sich dabei neuer digitaler Werkzeuge, wie zum Beispiel Crowdsourcing, also ich frage eine möglichst breite Masse an Internetnutzerinnen und Nutzern, ob sie mir bei meinen Innovationsprozessen zur Hand gehen können. Man könnte sagen, so etwas wie eine Synthese von Open Access und Open Innovation war dann unter dem Label Open Data wenig später die Forderung, öffentlich finanzierte Datenbestände, sei es an Universitäten, sei es aber auch in Kommunen oder auf Landes- und Bundesebene, offen lizenziert zugänglich zu machen, um auf diese Weise mehr Menschen und Organisationen es ihnen zu ermöglichen, mit diesen Daten innovativ tätig zu sein. Also Sie merken, Open Access, Open Innovation kommt da irgendwie ein bisschen zusammen. Und noch einen Schritt weiter gehen dann Ansätze rund um Open Government, die Transparenz und Bürgerinnenbeteiligung als zentrale Aufgabe digitaler Regierungs- und Verwaltungstätigkeit begreifen. Und als letzten Beispiel, es wurde auch heute schon erwähnt, für diesen Trend, um nicht zu sagen Hype, um Offenheit als digitale Organisationsmaxime, möchte ich noch Open Strategy erwähnen, die Offenheit auch für strategisches Management für strategisches Management handeln einfordert. Ähnlich wie bei Open Innovation soll auch bei Open Strategy mehr Informationen in den Strategiefindungsprozess einer Organisation, eines Unternehmens Eingang finden, einbezogen werden, um so bessere Strategien und eine vielleicht auch bessere Implementierung dieser Strategien zu machen. Gut, jetzt habe ich also hier wirklich eine ganze Latte an Offenheitskonzepten. Zu jedem gibt es einen eigenen Forschungsstrang, eine eigene Literatur, sehr viel Beratungsliteratur. Was erklärt diesen Hype? Ja, also wie kommt es dazu, dass Offenheit als Organisationsmaxime für den Umgang mit Digitalität so boomt bis heute? Gerade auch angesichts dessen, dass Offenheit in digitalen Kontexten, wie ich eingangs gezeigt habe, eben keineswegs nur Vorteile bringt. Ja, also das ist doch eigentlich etwas, was nicht von vornherein eingängig ist. Und ich möchte sich zwei durchaus ergänzende Erklärungen dafür anbieten, bevor ich mich dann zum Abschluss noch einmal dem Beispiel der Wikipedia widme. Die erste Erklärung ist meiner Meinung nach der, was ich nennen würde, unwahrscheinliche Erfolg von Open Source Software. Unwahrscheinlich deshalb, weil mit Open Source Software eine zumindest teilweise Dekommodifizierung von Märkten mit bereits etablierter Warenlogik verbunden war. Mehr noch, ich würde sagen, und um das noch plastischer zu machen, Open Source entstand, verbreitete sich und wurde zu wirklich einem wirklich massiv im rund um das Internet verbreiteten Konzept, gerade just zu jener Zeit, als Bill Gates durch den Verkauf von Windows- und Office-Lizenzen zum reichsten Menschen der Welt geworden ist. Also eigentlich in einer Situation, wo Software als Produkt, als Ware wirklich den Durchbruch geschafft hat und zum wichtigsten Produkt, wenn man so will, der digitalen Industriegesellschaft wurde, genau in dieser Phase entstand mit Open Source ein Konzept, das statt auf die Ware auf eine Art digitale Gemeingutlogik, eine Wissensallmende, wenn man so will, setzt. Also in einer Phase verschärfter Ausbreitung von Markt- und Wettbewerbslogiken wurde mit Open Source Software und später auch Wikipedia eigentlich eine Gemeingutlogik etabliert und wo es keinen unmittelbar reziproken Austausch zwischen jenen gibt, die zum Beispiel Softwarecode in diese digitale Wissensallmende einspeisen und jenen, die damit vielleicht ein Produkt bauen oder eine Webseite betreiben. Ja, also es gibt gerade keinen unmittelbar reziprok marktlichen Austausch, wie er für Softwaremärkte ansonsten typisch war. Und ich würde sagen, diese doch erstaunliche Fakt hat erstmal dazu gesorgt, dass die ersten 5 bis 6 Jahre vor allem Ökonomen und Ökonomen ständig die Frage gesucht haben, wie kann das sein, wieso machen Leute da mit? Welche Motivation haben Leute, das Quellcode frei zur Verfügung zu stellen? Aber, und wie das Beispiel der Wikipedia zeigt, es gab auch durchaus, oder es sind durchaus sehr substanzielle ökonomische Konsequenzen mit dieser Gemeingutlogik, Allmende-Logik verbunden, die sich aber sehr schlecht mit unseren etablierten Formen der Wohlstandsmessung in Einklang bringen lassen. Also ich möchte das jetzt am Beispiel der Wikipedia noch kurz illustrieren. Vor dem Internet gab es eigentlich einen ziemlich großen Markt für Enzyklopädien, Beispiel Encyclopaedia Britannica oder wir haben bei uns, in meinem Elternhaus, auch noch einen Brockhaus stehen, schön in Leder gebunden, ich habe glaube ich 3-mal reingeschaut. Dieser Markt war aber durchaus erfolgreich, ein eigenes Direktvertriebsmodell war damit verbunden. Dann kam die Digitalisierung und was Microsoft eigentlich damals Software als Produkt erfunden hat, war die Encarta. Alles, was die Britannica hatte, nur viel mehr in Form von Videos, Audiobeiträgen etc. auf einer CD. Ja, also mehr als die ganze Britannica, aber dafür um 10 Euro. Oder damals, was auch immer damals noch die Währung war. Und es gab ein Produkt, aber was eigentlich passiert ist, der Umsatz, der mit Enzyklopädien gemacht wurde, der ist eigentlich schon zurückgegangen, bis dann auch die Microsoft Encarta CD-ROM-Enzyklopädie endgültig abgelöst wurde von der Wikipedia und es seitdem die sich durchgesetzt hat, gibt es eigentlich keinen Markt für enzyklopädisches Wissen mehr. Der ist zu Ende, also was man beobachten kann, der Umsatz ist gesunken, der Beitrag der Enzyklopädieindustrie für das Bruttoinlandsprodukt ist quasi auf Null gesunken. Gleichzeitig, was entstanden ist, ist die Reichweite, wenn man so will, die Breite des Wissens und vielleicht kann man darüber streiten, aber ich würde verfechten, auch die Qualität enzyklopädischen Wissens hat in diesem selben Zeitraum zugenommen. Zumindest ist es so, dass heute viel mehr Menschen enzyklopädisches Wissen nutzen. Und es ist auch so, dass nur ein Beispiel, es ist so, dass es hunderte Sprachen, also nicht hunderte, aber über 100 Sprachen gibt, die überhaupt noch nie eine verschriftlichte Enzyklopädie hatten, bevor es die Wikipedia gab. Ja? Also man kann sagen, gesellschaftlich kann man wohl hier von einem Wohlstandsgewinn sprechen. In unseren klassischen Wohlstandsindikatoren spiegelt sich das nicht wider. Also es ist doch ein sehr, würde ich sagen, interessantes Phänomen, und es ist deshalb auch kein Wunder, dass es ganze Bücher gibt, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte, aber die sich dieses Phänomen von neuer Form von digital basierten Wirtschaften oder Produktionsverhältnissen, wenn man so will, zum Thema gemacht haben. Don Tapscott spricht von Wikinomics, Jochai Benkler in seinem Buch The Wealth of Networks, durchaus mit Anleihen an The Wealth of Nations von Smith, spricht von einer Allmende-basierten Peer-Produktion. Aber was sie gemeinsam haben, es geht ihnen um Produktionsweisen jenseits von klassischen Formen von Markt und Hierarchie, die erst durch neue Organisationsformen auf Basis digitaler Technologien überhaupt praktikabel geworden sind. Der zweite Grund, also jenseits dieses, würde ich sagen, sehr spannenden Phänomens, dass so etwas wie Open Source Software überhaupt möglich war, der zweite Grund, warum ich glaube, dass Offenheit so attraktiv ist als Ideal, um Digitalität zu organisieren, ist die Offenheit oder von Open selbst als Begriff. Und ich möchte das jetzt wieder am Beispiel von Open Strategy, einem Forschungsfeld, in dem ich selbst auch sehr aktiv tätig bin, illustrieren. Denn wenn man jetzt auf eine Definition von Open Strategy, also offenen Strategiefindungsprozessen von Richard Whittington und Kollegen, einem der ersten, die dazu einen Aufsatz veröffentlicht haben, abstellt, dann versteht er unter Open Strategy offene Formen der Strategiefindung mit mehr Transparenz nach innen und außen und sowie mehr Inklusion von internen und externen Akteurinnen und Akteuren. Und das ist halt sehr breit. Also wenn man sich anschaut, was kann man darunter verstehen, was heißt das jetzt für eine Organisation, was heißt das jetzt für ein Unternehmen? Naja, dann heißt das zum Beispiel, das kann bedeuten, dass ich mehr Informationen über meine Strategien, die ich vorhabe, mit der Öffentlichkeit teile. Das kann bedeuten, dass ich meine Kundinnen und Kunden oder andere Stakeholder in Form von Umfragen in meine Strategiefindungsprozesse mit einbeziehe. Es kann bedeuten, dass ich in einen echten Dialog und Austausch mit zum Beispiel meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder mit Konsumentinnen und Konsumenten oder mit Fans oder was auch immer trete. Es kann bedeuten, dass ich die sogar einlade, meine Strategie zu bewerten oder wechselseitig Vorschläge von strategischen Ausrichtungen darüber abstimmen zu lassen, wirklich mitzubestimmen. Das ist eine enorme Bandbreite. Also ich würde sagen, ein Begriff wie Mitbestimmung zum Beispiel, der ist viel spezifischer. Und diese Offenheit von dem Begriff Open und von all diesen Konzepten, von Open Innovation genauso wie Open Government, erlauben es, auf Legitimitätsanforderungen, mit denen Organisationen konfrontiert sind, mehr und mehr konfrontiert sind, auf eine Art und Weise zu reagieren, bei der man trotzdem das Heft in der Hand behält. Also ich würde sagen, Open Government zum Beispiel, es gibt den Anspruch, digitale Technologien für mehr Transparenz von Politik und Verwaltungshandeln zu nutzen. Die Antwort darauf, okay, machen wir Open Government. Aber worin dieses Open wirklich besteht, ob das jetzt nur Information ist oder sogar in Richtung Mitbestimmung geht, das entscheidet das Government immer noch selbst. Also man behält sich einen Spielraum und gleichzeitig kann man Legitimitätsansprüchen begegnen. Für mich jetzt aus einer Perspektive der Organisations- und Managementforschung rückt das eine Frage ins Zentrum, und ich wurde mal vor nicht allzu langer Zeit für eine Spezialausgabe vom Harvard Business Manager aufgefordert, eine Frage zu liefern zum Thema, wie geht Führung im Zeitalter digitaler Transformation, ein Heft über Management im Wandel. Und die Frage, die ich dort beigesteuert habe und erläutert habe, ist die, um die es mir jetzt im Rest meines Vortrags gehen wird. Es war auch eine Frage, die sich wenig überraschend mit Offenheit beschäftigt, nämlich die Frage, die man sich heute, wenn man eine Organisation managen soll, stellen ist, wie offen will man sein, wie offen wollen Sie sein und vor allem aber, wie wollen Sie offen sein? Also damit, in dieser Doppelfrage stecken zwei Dinge drinnen. Das erste ist, digitale Technologien sind unzweifelhaft und automatisch, wenn man so will, mit einer gesteigerten Offenheit verbunden. Dem kann man sich nicht entziehen. Das heißt, man kann höchstens noch vielleicht regulieren, wie sehr man sich dieser Offenheit ergeben will oder wie sehr man sich darauf einlässt. In jedem Fall aber, und die wichtigere Frage ist die zweite, wenn es so ist, dass wir offener sein müssen in einer digitalen Gesellschaft, dann ist die entscheidende Frage, wie wollen wir diese Offenheit organisieren, wie wollen wir Offenheit managen. Und das bringt mich zurück zum Beispiel der Wikipedia. Und zwar deshalb, weil ich finde, dass dieses Beispiel einer sehr offenen, einer radikal entgrenzten Organisation sich natürlich besonders gut eignet, um Offenheitsversprechen auch kritisch zu untersuchen und zu überlegen, wird man mit einem offenen Zugang auch diesem Anspruch gerecht, wirklich inklusiver, offener zu sein. Und um genauer untersuchen zu können, wie Wikipedia diese Offenheit organisiert, ja, dieses Anyone can edit, dieses Inklusionsversprechen, muss man sich zuerst mal genauer spezifizieren, wie sich Wikipedia überhaupt als Organisation fassen lässt. Weil ich habe bisher immer sehr vereinfachend von der Wikipedia gesprochen. In Wirklichkeit ist es aber so, dass das gar nicht eine Organisation ist. Eigentlich geht es bei Wikipedia um zumindest zwei organisationale Formationen. Das ist einerseits eine formale Trägerorganisation und andererseits eine Gemeinschaft von formal Beitragenden, die aufeinander bezogen sind. Und wenn man in die Geschichte der Wikipedia schaut, dann ist es so, dass die ursprüngliche Trägerorganisation, wo die Server von Wikipedia standen, eine Firma ist, von der ich ausgehe, dass die meisten von Ihnen, zumindest all jene, die noch nicht den Wikipedia-Artikel über die Geschichte der Wikipedia gelesen haben, dass die gar nicht wissen, noch nie gehört haben von dieser Firma. Das war nämlich die Firma bomis.com, eine nicht sehr erfolgreiche Firma, die finanziert wurde kurz vor dem Ende des Dotcom-Booms. Sie hatte Geld verdient mit einer Suchmaschine, Zielgruppe Männer, erotische Inhalte. Und, aber auf diesem Server im Keller von dieser Firma liefen die ersten Varianten von Wikipedia und was entstanden ist damals, ist eine Gemeinschaft von Freiwilligen, die diese Inhalte der Wikipedia geschaffen hat. Es gab da eigentlich kaum Schnittmengen, außer dass ursprünglich bomis.com eben die Serverinfrastruktur bereitgestellt hat und die Rechte an der Marke Wikipedia besessen hat. Dieser Umstand, dass die Markenrechte an Wikipedia und die Server aber im Keller einer Firma stehen, die ihr Geld mit Anzeigen verdient, das war Thema zu Beginn in den ersten zwei, drei Jahren der Wikipedia, weil viele Leute, die da mitgeschrieben haben, gesagt haben, naja, wir schreiben da mit. Was hindert diese Firma daran, auf einmal dann, wenn wir quasi erfolgreich sind, da Anzeigen zu schalten und das Ganze zu monetarisieren und vielleicht nimmt das eine völlig falsche Richtung. Und das war nicht nur eine leere Befürchtung, das hat so weit gegangen, dass in Spanien sich ein großer Teil der spanischen Wikipedia-Community abgespalten hat, die Enciclopedia Libre Universal en Español gegründet hat und die damals, 2003 war das, sogar schneller gewachsen ist als die spanischsprachige Wikipedia. Und nicht zuletzt auch, um solche Abspaltungsversuche in Zukunft zu vermeiden, hat man dann eine Organisation eigentlich erst gegründet für eine bereits bestehende Gemeinschaft von digital Beitragenden, nämlich die Wikimedia Foundation, eine Non-Profit-Organisation, die seither die Markenrechte hat, Spenden sammelt, die Infrastruktur betreibt. Was man nach der Gründung dieser Organisation aber beibehalten hat, ist eine sehr strikte Arbeitsteilung zwischen der Foundation und der Community. Die Foundation, wie bereits erwähnt, kümmert sich um die Verwertung der Markenrechte, um die Serverinfrastruktur und um die Softwareentwicklung, während die gesamte Erstellung der Inhalte, also das Erstellen von Inhalten, aber auch zum Beispiel das Löschen von Inhalten, also wer quasi gerne selbst einen Wikipedia-Eintrag haben würde oder wer gerne keinen Wikipedia-Eintrag mehr haben würde, beides gibt's, der hat und dann zu Wikimedia geht und sagt, bitte löscht meinen Beitrag, der wird dort auf taube Ohren stoßen, weil man ganz strikt hier trennt und sagt, wir halten uns da völlig raus, was relevant ist oder nicht, was in der Wikipedia steht und was gelöscht wird, das entscheiden alleine die Freiwilligen in dieser Community. Community oder Gemeinschaft bedeutet aber nicht, dass alle, die dieser Gemeinschaft mitwirken, deshalb automatisch gleich sind. Ganz im Gegenteil, in der Wikipedia gibt es ein ausgeklügeltes und in Wikisoftware implementiertes System abgestufter Berechtigungen. Die Offenheit der Wikipedia, wenn man so will, besteht nun darin, dass selbst ein nicht angemeldeter Benutzer oder eine nicht angemeldete Benutzerin Änderungen vornehmen darf, ja sogar neue Artikel anlegen. Also man könnte sagen, die nicht angemeldeten Benutzerinnen und Benutzer, die in der Wikipedia etwas schreiben, das sind diese Anyone, die Wikipedia ändern dürfen. Also man sieht schon, die Offenheit ist hier durchaus strikt reguliert, strikt organisiert. Ja? Es darf jeder mitschreiben, aber die Chance, dass etwas gelöscht wird, dass ein nicht angemeldeter Benutzer oder eine nicht angemeldete Benutzerin schreibt, ist natürlich viel größer, als wenn es jemand schreibt, der hier unten oder eigentlich hier oben in der Hierarchie ist und der dann Rechte hat, zum Beispiel solche Dinge wieder zu löschen. Aber das heißt, prinzipiell stimmt das schon, was da steht. Anyone, auch ohne Anmeldung, darf ich mitwirken. Selbst wenn mein Benutzername gesperrt wurde, also selbst wenn der Name, den ich angelegt habe, gesperrt ist, darf ich immer noch ohne Anmeldung weiterschreiben. Gleichzeitig ist es aber so, dass dieses Anyone, also dass diese Mensch, dass jeder und jede, die da mitschreiben können, potenziell, auch als nicht angemeldete Benutzerinnen und Benutzer, dann doch nicht wirklich Anyone sind. Das ist etwas, was die Wikipedia zumindest in den letzten 10 Jahren, wenn man so will, sie ist vor kurzem gerade 16 Jahre alt geworden. In den ersten 5 Jahren war das Thema vor allem, kann man das glauben, was da drin steht, da kann ja jeder reinschreiben. Dann gab es mehrere Studien, die die Inhalte der Wikipedia mit jenen der Encyclopædia Britannica und so weiter verglichen haben. Kam raus, nicht viel Unterschied, beide haben Fehler. Aber was seither in den letzten 10 Jahren eigentlich Thema ist, ist nicht mehr so sehr das Thema, dass jeder reinschreiben kann, sondern dass nicht jeder tut. Also wenn man sich die Berichterstattung da ansieht, dann ist eher das Thema Wissen für alle, aber nur von Männern. Der Anteil der weiblichen Autorinnen und Autoren unter den Wikipedianerinnen und Wikipedianern liegt bei, je nach Schätzung, zwischen 10% und 16%. Dann ist es so, dass auch in der englischen Wikipedia, wo ja quasi die ganze Welt mitschreiben könnte, dennoch fast wie die historischen Vorläufer-Enzyklopädien eigentlich wieder ein dominant westlicher Blickwinkel auf das Weltwissen dort festgehalten ist. Das Schöne an Wikipedia ist, es gibt einen eigenen Artikel zu Wikipedia Systematic Bias, also systematischer Schlagseite. Dort steht, also dass der durchschnittliche Wikipedianer männlich, technisch versiert, formal ausgebildet, zwischen 15 und 49 Jahre alt, aus einem mehrheitlich-christlichen Industrieland oder der nördlichen Hemisphäre stammt und einer Angestellten-Tätigkeit nachgeht. Also das ist durchaus weit weg vom durchschnittlichen Erdenbürger oder der durchschnittlichen Erdenbürgerin, die ja eher weiblich ist. Bleibt die Frage, ob das bloß ein Anfangsphänomen ist, also begründet in den Ursprüngen der Wikipedia, in der Open-Source-Software-Szene, und vielleicht löst sich das Problem ja von selbst, wenn nur endlich quasi im Zuge des Wachstums mehr und mehr Autorinnen und Autoren aus anderen Ländern und mehr Frauen da dazustoßen, und dann ist das eher kein Problem. Das könnte natürlich sein, wenn es nur leider nicht so wäre, weil auch das ein Thema seit Jahren, der Schwarm der Wikipedia schrumpft. Seit 2007 geht die Zahl der Beitragenden zurück. Also man kann sagen, jeder kann und jede kann mitschreiben, aber immer weniger tun es. Ja? Also nicht einmal mehr genug Männer finden sich. Das heißt, und das endet hier bei 2012, es hat sich aber auch bis 2016 daran nichts Substanzielles geändert. Das führt zur Frage, warum haben wir es in der Wikipedia mit so einer fehlenden Vielfalt zu tun, obwohl wir doch so radikal offen sind und sagen, jeder und jede kann mitschreiben, egal, männlich, weiblich, alles wurscht. Im Internet weiß niemand, ob du ein Hund bist. Ja, ist ein klassisches Zitat. Also, was sind die Erklärungen für diese fehlende Vielfalt trotz radikaler Offenheit? Oder ist es vielleicht sogar so, dass wir es mit fehlender Vielfalt wegen radikaler Offenheit, wegen zu großer Offenheit zu tun haben? Es gibt jetzt natürlich eine ganze Reihe von Erklärungsansätzen für den Autoren- und Autorinnenschwund und die fehlende Vielfalt in der Wikipedia. Auf die kann ich jetzt hier nicht alle eingehen. Lassen Sie mich aber zum Abschluss auf 4 Ursachen fokussieren, die es mir erlauben, die Rolle von Offenheit in diesem Zusammenhang zu diskutieren. Die erste Ursache ist jene, dass mit Wikipedia, mit dieser Offenheit verbunden ist, dass natürlich gesellschaftliche Spaltungen und Ungleichheiten, eben weil es so offen ist, auch 1:1 in die Wikipedia importiert werden. Das heißt, zum Beispiel schlechterer Zugang zum Internet in ärmeren Ländern wirkt sich so 1:1 in Form von weniger Autorinnen und Autoren aus diesen Regionen aus. Mit diesem Projekt hier Wikipedia Zero versucht sogar die Foundation, Spendengelder dafür einzusetzen und dem gegenzusteuern. In Kooperation mit Netzbetreibern in ärmeren Ländern wird versucht, dass Leute, auch wenn sie kein Guthaben mehr auf ihrem Smartphone haben, zumindest die Wikipedia sollen sie weiterhin besuchen können. Auch das ist nicht unumstritten, das ist eine Verletzung von Netzneutralität darstellt, aber das wäre das Thema für einen anderen Vortrag. Jedenfalls ist das ein Problem. Wenn man quasi komplett offen ist für alle gesellschaftlichen Verhältnisse, dann importiert man die. Und das gilt natürlich auch für Geschlechterverhältnisse, die durch diese radikale Offenheit einfach importiert werden. Man könnte sagen, solange Frauen immer noch einen viel größeren Teil der unbezahlten Arbeit erledigen, haben sie damit vielleicht auch weniger Zeit, an einer Enzyklopädie mitzuschreiben. Es gibt natürlich auch noch andere Gründe, zum Beispiel die Usability. Lange waren Kenntnisse mit einer spezifischen Wiki-Syntax verbunden, die durchaus eher dann technikaffine, auch eher männliche Leute vielleicht eher angezogen hat. Die waren notwendig, um an der Wikipedia mitzuschreiben. Und das last but definitely not least, eine weitere Ursache für die fehlende Vielfalt von Wikipedia-Autoren und Autoren bedeutet natürlich, dass wenn man komplett offen ist, ist man halt auch offen für exkludierende Kommunikation. Und im Kontext von Open Source Software hat das Valerie Aurora einmal auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt hat, wenn deine Gruppe aus 9 hilfreichen und höflichen Mitgliedern und einem unhöflichen, sexistischen und lauten Mitglied besteht, dann werden die meisten Frauen wegen dieses einen Mitglieds fernbleiben. Es ist halt so, es ist auch niemandem zu verübeln. Es gibt 1000 Dinge, mit denen man in der Freizeit machen kann. Warum sollte ich mich dann mit irgendwelchen Unsympathlern herumschlagen, um an einer Enzyklopädie mitschreiben zu können? Ja, also, aber sozusagen, das Argument hier ist, wenn man so offen ist, dass man quasi alles akzeptiert, alles, jede und jeden, jede Verhaltensweise, dann führt das auch dazu, dass man damit automatisch Leute exkludiert, die dann von diesen Verhaltensweisen abgestoßen werden. Also wenn man das jetzt versucht zu systematisieren, diese 4 Ursachen, dann kann man sagen, es gibt einzelne Gründe, die sind stärker, wurzeln stärker in gesamtgesellschaftlichen Strukturen, wie zum Beispiel ungleicher Zugang zum Internet oder ungleiche Geschlechterverhältnisse in der Gesellschaft als Ganzes, wo die Wikipedia nur ein Spiegelbild dafür liefert. Und andererseits auch Gründe, die stärker mit der Wikipedia selbst zu tun haben, nämlich Gründe, die mit Usability zu tun haben oder Gründe, die mit einer Offenheit, einer vielleicht zu großen Offenheit zu tun haben. Also man kann sehen, hier haben wir es mit Gründen zu tun, wo eigentlich vielleicht zu viel Offenheit herrscht. Hier haben wir es mit Gründen zu tun, die vielleicht doch noch eher eine bestimmte Schließung bedeuten, wie hier zum Beispiel die Voraussetzung, dass bestimmte technische Kenntnisse erforderlich sind. Wenn man sich jetzt anschaut, wie hat die Wikimedia Foundation, die sich durchaus seit Jahren, würde ich sagen, sehr ernsthaft um mehr Vielfalt unter den Autorinnen und Autoren bemüht, wie hat man darauf reagiert? Dann ist das Spannende, dass man sich eigentlich vor allem hierauf konzentriert hat. Man hat vor allem versucht, an der Usability zu arbeiten. Mein Wikipedia Zero habe ich bereits erwähnt, als ein Beispiel, wo man versucht hat, eigentlich ein sogar gesamtgesellschaftliches Problem zu adressieren als Wikipedia. Man hat an der Usability herumgedoktert und hat einen eigenen Visual Editor entwickelt, der es möglich macht, auch ohne Kenntnisse dieser Syntax an der Wikipedia mitzuschreiben. Aber das Interessante ist, wenn man sich diese Abbildung ansieht, dass man eigentlich einer radikal offenen Plattform, was man vor allem getan hat, ist, man hat noch weiter versucht, diese Offenheit zu steigern. Ja, man hat an der Geschlossenheit gearbeitet. Was man aber eigentlich nicht gemacht hat, ist, man hat sich gefragt, ob Offenheit oder vielleicht zu weitreichende Offenheit vielleicht sogar das Problem ist. Also das heißt, ich will jetzt nicht sagen, dass man das Thema Offenheit für exkludierende Kommunikation nicht auch diskutiert hat. Das wird sehr heftig, sehr lange schon diskutiert. Aber, und das ist jetzt eine meiner Thesen, warum das bislang so schwer war, in der Wikipedia zu implementieren ist, dass eine wirkliche Adressierung dieser Offenheit für exkludierende Kommunikation, das würde an die Kernüberzeugungen, nämlich der Encyclopedia Anyone Can Edit, rütteln. Das würde erfordern, dass Wikipedia, die Community und Wikimedia, die Organisation, sich von dem Gedanken verabschieden müssten, dass mehr Offenheit immer gut ist und die Art und Weise ändern müssten, wie sie ihre Offenheit organisieren. Das heißt, man müsste rütteln an dieser Arbeitsteilung zwischen Foundation und Community. Man müsste vielleicht dazu übergehen, hier diese große Offenheit vielleicht ein wenig einzuschränken und gleichzeitig die Wikimedia Foundation etwas näher an die Community heranzuführen. Nur eine Idee, was das konkret bedeuten könnte, wenn man diese Durchlässigkeit der Community für vielleicht auch destruktive Mitglieder einschränken möchte, was könnte man tun? Naja, ich habe Ihnen eingangs auch so ein Bild gezeigt von Nachrichtenforen, wo man fast nur gelöschte Kommentare gesehen hat. Von Zeit Online war das. Also es gibt heute eigentlich kein Forum eines Unternehmens, kein Forum einer Tageszeitung, irgendeiner kommerziell betriebenen Seite, wo man nicht Geld in die Hand nehmen müsste, um so etwas wie Community Managerinnen zu finanzieren. Weil das völlig selbstverständlich ist, lässt man das Forum sich selbst. Jetzt ist es natürlich so, dass Wikipedia stolz darauf ist, dass die gesamten Inhalte von Freiwilligen erbracht werden. Und ich glaube, an dieser Idee, dass Freiwillige die Wikipedia schreiben, an der sollte man festhalten. Aber ob man nicht vielleicht dennoch irgendwo in dieser Hierarchie Community-Managerinnen, die hauptamtlich nur der Tätigkeit nachgehen, Offenheit auf eine Art und Weise zu organisieren, dass sie auch nachhaltig ist und eben auch inklusiv ist, ja, nicht nur radikal, das ist eine Frage, der würde man sich, glaube ich, stellen müssen, auch wenn es ein Tabubruch wäre und bedeuten würde, dass man sich eingestehen müsste, dass dieses Anyone can edit mit einem Sternchen versehen werden müsste und dann doch nicht wirklich anyone umfasst. Mein Fazit ist deshalb, dass meiner Meinung nach, und das habe ich versucht heute hier zu zeigen, das Management von Offenheit zentral ist sowohl für Segen als auch Fluch digitaler Transformation und Organisation. Kurz, Offenheit ist zentral für die Organisation von Digitalität. Sei es, weil informelle Grenzen sich als äußerst robust erweisen und Organisationen teilweise sogar weniger offen sind, als sie es gerne wären. Oder, und ich glaube, das ist etwas, was das Beispiel Wikipedia sehr schön zeigt und Wikimedia, so weit gehen zu sagen, dass gerade Organisationen, die von sich selbst ein Verständnis einer inklusiven Offenheit haben, dass die organisationale Grenzen ziehen müssen, um genau diese Offenheit im Sinne einer inklusiven Offenheit herzustellen zu können oder bewahren zu können. Ich danke.